zur Koni-Kaffeepause begrüßen wir heute Antje Mertig, geschäftsführende Gesellschafterin von Steinberg Management. Frau Mertig, mit wem dürfen unsere Zuhörer heute ihre Kaffeepause verbringen?
Ja, sie dürfen sie mit mir verbringen. Wer bin ich? Ich bin gebürtige Leipzigerin, bin seit 25 Jahren im Rhein-Main-Gebiet, habe ganz früher mal angefangen mit einer Bankausbildung, habe mich immer weitergebildet und habe viel Finanzierungen neu strukturiert. Und vor ungefähr 20 Jahren, als dann die ersten Immobilienengagements großflächig von den Banken verkauft wurden, bin ich in die Kreditabwicklung gegangen und habe dafür verschiedene Servicer im Immobiliendarlehen abgewickelt, unter anderem für Hudson Advisors, Lone Star, Hatfield Phillips. Und als dann die Arbeit getan war, 2017, habe ich mich selbstständig gemacht mit dem Beratungsunternehmen Steinberg Real Estate Management. Und wir wollten eigentlich beraten Unternehmen in der Krise, Finanzierer in der Krise. Es war ja bis 2022 relativ ruhig, ja, da war ja keine Krise. Jetzt geht es wieder gerade richtig rund und ich glaube, jetzt stehen wir mit dem Konzept auch richtig da. Gibt viel zu tun aktuell.
Und wie beschreiben Sie Klassenkameraden auf dem 20-jährigen Klassentreffen oder Abi-Treffen, was Sie heute machen?
Ich würde sagen, wir retten Unternehmen, Finanzierungen, Immobilien in der Krise, denen es nicht so gut geht. Ja, also man könnte sich das so vorstellen, dass wir sagen, wir sind vielleicht dieses medizinische Versorgungszentrum für Immobilien. Sie kommen zu uns, wir schauen, wo drückt es überall, schicken Sie zu den entsprechenden Spezialisten, kommen hoffentlich mit einer Diagnose wieder raus und einer Empfehlung, wie wir Sie wieder auf die Beine bekommen.
Das ist eine schöne Metapher, die es auch möglicherweise den Kolleginnen und Kollegen möglich macht, zu verstehen, was sie machen, die in der Medizin gelandet sind. Was begeistert Sie an Ihrem Job?
Also zum einen, dass ich jeden Tag irgendwas Neues auf dem Tisch habe. Also es ist kein Fall wie der andere. Ich habe mit verschiedenen Immobilientypen zu tun, an verschiedenen Standorten. Es gibt ganz unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Motivationen, die ihr Geschäft betreiben, und ich lerne jeden Tag was Neues dazu. Ich finde es super spannend, was gerade auch passiert und was sich auch für Möglichkeiten auftun.
Sie sagten 2017 gegründet?
2017, ja.
Gegründet, bis 2022 war es ruhig. Wie hat sich seither Ihre Tätigkeit verändert?
Ja, also wir hatten ab 2017 mit der Gründung eher mit Transaktionsmanagement, Neufinanzierung zu tun. Es war immer mal der eine oder andere Verkauf oder Verkaufsbegleitung in der Insolvenz oder aus der Insolvenz heraus mit dabei. Mit Corona 2020 hatten wir eigentlich erwartet, oh, jetzt bricht hier einiges zusammen. Es war aber dann komplett ruhig. Ja, also es war im Endeffekt auch kein Transaktionsmanagement für eine Weile gefragt. Und seit Mitte 2023 haben wir wirklich deutlich vermehrt Anfragen, einmal finanziererseitig, also verschiedene Banken, aber auch Mezzaninfinanzierer oder eben auch alternative Finanzierer, die Kredite in den Büchern haben, die nicht so laufen, wie sie geplant wurden. Das heißt, es gibt Leistungsstörungen, die Mieten fallen aus, also ein bunter Strauß an Themen. Aber auch seitens der Eigentümer, Projektentwickler kommen vermehrt Anfragen in Richtung, wie gehe ich denn jetzt mit meiner Bank um? Es läuft nicht so gut. Was kann ich denn da tun, um das alles wieder irgendwie auf die Reihe zu bekommen?
Ist das dann auch Beziehungsmanagement, wenn es darum geht, wie gehe ich mit meiner Bank um?
Ganz viel. Also es geht da ganz viel um Kommunikation. Das Problem ist, wenn man seine Stakeholder nicht mitnimmt und versucht, alleine in einer schwierigen Situation Dinge zu klären, dass die anderen dann verloren gehen. Dann geht das Vertrauen verloren. Und früher oder später kommt es dann zum Bruch. Und da versuchen wir auch viel wiederherzustellen.
Jetzt sagten Sie ja zu Beginn, Sie haben eine klassische Sozialisation in der Bank, im Kreditwesen. Das sind ja so Zahlenjobs, sage ich mal. Jetzt haben Sie auch gesagt, es geht um Kommunikation. Was überwiegt und wie gehen Sie mit diesem kommunikativen Teil um?
Ja, also ich denke, es gehört beides zusammen. Man muss zum einen verstehen, wo die Themen herkommen, was sind die Ursachen. Ist das jetzt einfach nur eine schlecht aufgestellte Finanzierung mit so kurzen Laufzeiten zum Beispiel? Ist es ein Problem, dass der Mieter ausgezogen ist, man keinen Nachmieter findet? Sind es ESG-Themen? Ja, habe ich hier vielleicht ein Stranded Assets vor mir? Oder liegt es daran, dass mein Management einfach schlecht ist? Ja, also viele Unternehmen können mir nicht mal sagen, wie hoch ihre Verbindlichkeiten sind. Ja, die wissen gar nicht, wann sie was zahlen müssen. Also das ist immer individuell, also deswegen kann man es so pauschal, glaube ich, nicht sagen.
Ja. Das erstaunt ja, dass sie nicht wissen, wann sie zahlen müssen in Zeiten von Rechnungswesensystemen und dergleichen. Die dilettantische Vorstellung, ich drücke auf den Knopf und sehe meine Verbindlichkeiten.
Leider nein. Klares Nein. Also das ist der klassische Wäschekorb, der in der Buchhaltung steht. Oder jetzt mittlerweile sind es nicht mehr so viel Papierrechnung. Das E-Mail-Postfach, was überläuft, wo die Rechnungen einfach nicht abgelegt, systematisiert werden. Also ich denke, bei vielen eher Mittelständlern und kleineren Projektentwicklern ist einfach das Thema, dass sie viel in der Vergangenheit machen konnten, ohne genau hinzugucken, weil einfach die Exit-Preise gut waren. Ob ich nun gut oder schlecht gerechnet habe, es hat irgendwie funktioniert. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo man einfach scharf kalkulieren muss. Man muss genau schauen, man muss seine Zahlen im Griff haben. Also das ist eigentlich immer das Erste, was ich sage. Haben Sie denn überhaupt den Überblick über Ihre Planung, Buchhaltung? Wo stehen Sie? Und wenn man das nicht hat, dann funktioniert das auch nicht. Und der ein oder andere arbeitet halt immer noch mit Excel. Und das geht halt am gewissen Punkt dann auch nicht mehr.
Ist dann zu banal Excel oder kann die Strukturen die Herausforderung nicht darstellen?
Ich glaube, es kann teilweise die Herausforderung nicht abbilden und es ist natürlich auch fehleranfällig. Ja, wenn ich selber eine Excel-Tabelle baue, da ist schnell mal irgendwo ein Rechenfehler, fehlt ein Bezug und dann kommt hinten was raus, was vielleicht eigentlich falsch ist oder was falsch ist und dann nicht passt und dann guckt einer drüber und sagt, Mensch, hier, da fehlt doch irgendwie noch eine Zelle, die hast du nicht mit reingenommen und schon passt das Ergebnis nicht mehr.
Das ist dieses Thema, ich habe irgendwo ein Wehwehchen und ignoriere das, weil ich kann ja immer noch laufen und gehen und am Leben teilnehmen und dann verschleppe ich etwas.
Ja, also bei vielen ist es, glaube ich, auch verschleppen, ja.
Wer sind denn die typischen Patienten, die bei Steinberg Management zur medizinischen Versorgung kommen?
Also das sind zum einen die Finanzierer, die in, sag ich mal, 21, 22 noch Finanzierung begeben haben für teilweise spekulative Projektentwicklung. Wir waren ja da auf einem wirklich Höhepunkt der Preise. Viele Projektentwickler haben zu dem Zeitpunkt sehr teuer Grundstücke eingekauft, die wahrscheinlich nur funktioniert haben, wenn man es mit einem Nullzins gerechnet hat. Jetzt haben wir ein geändertes Umfeld. Die Preise für Grundstücke, für Projektentwicklungsgrundstücke sind teilweise wirklich massiv am Fallen. Das haben Sie sicher auch schon von anderen gehört, dass es da Druck drauf gibt. Sodass sich das gar nicht mehr rechnet. Also wenn ich teuer eingekauft habe, ich muss teuer bauen, dann kriege ich hinten raus ja nicht die Preise, die ich eigentlich benötige, um im Endeffekt da mit null rauszukommen. Also einerseits sind es eben die Finanzierer, die solche Projekte noch finanziert haben, vielleicht auch sogar nachrangig nach der Hauptbank. Aber es sind auch eben, wie gesagt, die Projektentwickler, die jetzt merken, sie müssen ganz viel Geld immer noch wieder reinbuttern. Die Bank fragt nach Eigenkapital, Nachschüssen und die merken, dass die Liquidität einfach gar nicht mehr passt. Dass das Geld nicht da ist und Nachfinanzierungsbedarf da ist.
Also in der Schlange der Patienten stehen Finanzierer vorne und dann kommen Projektentwickler?
Ja, teilweise Hand in Hand, ja.
Als Paar?
Als Paar, ja. Also es gibt durchaus Banken, die sagen, hier, lieber Kunde, guck mal, ich empfehle dir hier drei Berater, such dir mal einen aus, der dir jetzt bitte mal aus dieser Krise heraushilft.
Okay, jetzt haben wir schon über die Paartherapie, Projektentwickler, Finanzierer gesprochen. Wer steht noch mit in der Schlange?
Ja, wer steht noch mit in der Schlange? Also ich glaube, die Projektentwickler sind ein großes Thema. Da ist auch noch einiges in der Pipeline. Ich denke aber auch die ganzen Bestandshalter, die ihre Bestände nicht fit für die Zukunft bekommen, werden die nächsten sein. Also das sind die Bürogebäude in den Außenbezirken der Städte, die vielleicht 20, 30 Jahre alt sind, wo man, wenn man Glück hat, vielleicht 8, 9 Euro Miete bekommt, aber vielleicht für 2.000, 3.000 Euro nochmal sanieren muss, um diese Gebäude fit zu machen, das rechnet sich auch nicht. Das amortisiert sich einfach nicht. Und da laufen dann Finanzierungen aus. Die Bank sagt, sie wird nicht weiter finanzieren, wenn das Gebäude nicht flott gemacht wird, wenn die Mietverträge nicht verlängert werden. Ich glaube, das wird auch einen großen Schwung geben an potenziellen Patienten. Und ich vermute auch im Residential-Bereich, in den strukturschwachen Regionen, sieht man ja heute schon hohe Leerstände. Ich glaube, ich habe letztens was gesehen in Sachsen-Anhalt, rechnet man irgendwie mit 20% Leerstand. bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auch das muss ja irgendwie verwaltet, betreut, gemanagt werden. Ja. Und da stehen ja auch Finanzierungen dahinter. Also ich glaube, es gibt viele Baustellen.
Und die Palliativpatienten sind dann diejenigen, die in die Insolvenz gehen?
Ja, also das ist dann, also Palliativ, also Insolvenz muss ja an sich nicht schlecht sein. Mhm. Also ich glaube, Insolvenz ist eine Chance, Dinge anders und besser zu machen, sich von Dingen auch zu trennen, die einem nicht gut tun. Ja, also das sind ja wie schlechte Gewohnheiten, vielleicht schlecht laufende Mietverträge oder andere Verbindlichkeiten, von denen man sich dann abtrennen kann. Also Palliativmedizin würde ich es nicht nennen. Ich denke mal, es ist eher eine Aufbaumedizin. Ja. Und in der Insolvenz, wie gesagt, kann man viele Dinge neu und besser machen. Und wenn man die Chance nutzt, kann es für alle Parteien vorteilhaft sein.
Würden Sie sagen, es gibt immer noch die Perspektive der Heilung? Der Genesung?
Der Genesung, ja. Also wenn es günstig genug ist, kann man aus jedem Grundstück irgendwas machen, ja, wird der Schnäppchenjäger sagen. Ja. Es tut natürlich denjenigen, die es finanziert haben, entweder mit Fremd- oder Eigenkapital dann schon weh, wenn sie ihr Geld verlieren. Aber ich denke, für die meisten Projekte gibt es, wenn der Preis passt, auch eine Chance. Ja.
Was sind denn die typischen Werkzeuge, die Sie da im Werkzeugkoffer haben, um auch aus den ungünstigen Projekten noch was zu machen?
Was sind die typischen Werkzeuge? Also es ist die Frage, wo kommt das Thema her? Also wir beleuchten unsere Kunden oder unsere Mandanten schon sehr umfangreich. Also das fängt an mit der Finanzsituation. Das heißt, also wie ist die Finanzierung? Kann ich vielleicht bei den Zinsen was sparen? Kann ich mit einem Forderungsverzicht die gesamte Schuldenlast auch reduzieren? Also das ist ein Thema. Wir schauen uns die Immobilie an. Ja. Was ist das Thema an der Immobilie? Können wir Mietverträge optimieren? Sind ESG-Maßnahmen notwendig? Ist überhaupt Geld zu investieren, damit die Immobilie zukunftsfähig bleibt? Und dann eben auch das gesamte Management. Also wie funktioniert das sag mal, Immobilienmanagement? Kann man Kosten einsparen? Gibt es viele Ansatzpunkte.
Jetzt sagten Sie, Forderungsverzicht ist eines Ihrer Werkzeuge. Wer steht denn da vorne in der Reihe und klatscht und sagt, hurra, mache ich mit?
Eigentlich keiner. Also im Endeffekt.
Und wer ist am ehesten bereit dazu zu sagen, mache ich
mit? Also in der Regel gibt die Finanzierungsstruktur ist ja meistens so, dass man einen Senior-Finanzierer hat. Der ist in der Regel so bis 60% vom Loan-to-Value, also vom Verhältnis des Kredites zum Immobilienwert, besichert. Danach kommen dann Mezzanin-Gläubiger oder Junior-Gläubiger. Die sind schon am ehesten davon betroffen und die klassischen Projektfinanzierungsstrukturen sind dann meistens so, dass man hinter diesen beiden dann nochmal aus der Holding vielleicht ein unbesichertes Darlehen als Anleihe hat oder Eigenkapitaleinschüsse von Dritten. Die sind dann meistens weg. Ja, also das, die trifft es am härtesten und das braucht dann auch viel Zeit und ich sag mal, Einfühlungsvermögen ist falsch, aber eine Darstellung, dass sie eigentlich alles schon verloren haben, dass sie bereit sind, dann eben auch zu verzichten und an einer Sanierung mitzuwirken.
Wenn Sie verzichtet haben und an der Sanierung mitwirken, haben Sie nachher wieder die Chance, was rauszubekommen?
Jein. Also es kommt auch immer hier drauf an, welche Position man hat. Manche Gläubiger kann man sicher, also wir versuchen natürlich immer zu verhandeln und Lösungen zu finden, aber im Zweifel, wenn ein Nachranggläubiger sagt, er geht von seiner Position nicht runter, dann muss man eben den Werkzeugkasten aufmachen und sagen, okay, dann gehe ich in eine Zwangsversteigerung, dann gehe ich durch die Insolvenz, ich nehme dir die Chance, hier noch mitzumischen und ziehe mein Ding durch. Ja, das ist nicht schön, also eine Zwangsversteigerung für eine angefangene Projektentwicklung ist keine Freude, aber man kann so alles vorbereiten und gut managen mit einem vernünftigen Verkaufsprozess, kriegt man sowas auch wieder hin. Ja, also man ist dem nicht komplett hilflos ausgesetzt, wenn die anderen Parteien nicht mitmachen.
Das wäre dann sowas wie das reinigende Gewitter, die Zwangsversteigerung oder die Insolvenz?
Genau, richtig. Also da kann man bereinigen. Es gibt jetzt auch mittlerweile ein neues Gesetz, das StaRUG. Dort kann man einzelne Gläubigergruppen abschneiden, ohne das ganze Unternehmen in die Insolvenz zu schicken. Ist relativ interessant, auch für Immobilienunternehmen. Wird auch genutzt, läuft aber meistens im Dunkeln, zwischen den Anwälten und den Finanzierern, ohne dass das groß nach außen dringt.
Das heißt, wenn ich wenn Sie dann aktiv werden, klammern Sie bestimmte Anspruchsgruppen aus und können mit den anderen konstruktiv weiterarbeiten.
Genau, richtig, ja. Also das machen dann in der Regel die Anwälte, die das dann aufsetzen und nutzen. Wird auch als Druckmittel verwendet gegenüber den Finanzierern im Sinne von, wenn du jetzt nicht freiwillig verzichtest, dann gehe ich über das Staruk und dann musst du eh verzichten. Und dann, also man nutzt das auch, um, wie gesagt, Druck aufzubauen. Also allein die Drohung hilft manchmal schon.
Also ein scharfes Schwert im Werkzeugkasten, oder?
Ist es schon, ja. Bei den Banken nicht besonders beliebt, aber gut, es ist halt da und man nutzt es eben auch. Ja.
Können Sie es ungefähr einschätzen, in welcher Phase sich die Projekte befinden, die dann anfangen zu wackeln oder schon kippen? Ist das noch, ich habe nur das Grundstück oder der Bagger steht schon auf dem Grundstück, also oder es ist schon gebaut und ich finde keine Mieter?
Also ich würde es gar nicht so sehr an dem Immobilienzustand oder an dem Baufortschritt festmachen, sondern eher dieses klassische, wie rutsche ich in die Krise? Mhm. Ja, das ist ja für alle Unternehmen mehr oder weniger ähnlich. Also es fängt ja damit an, dass ich meine Strategiekrise habe. Das heißt also, wo will ich als Unternehmen hin? Welche Produkte möchte ich anbieten? Bin ich damit marktgerecht? Bin ich zukünftig in der Lage, auf sich ändernde Situationen einzugehen? Wenn man da schon anfängt zu stolpern, Projektentwickler plant jetzt zum Beispiel Luxuswohnungen in Sachsen-Anhalt auf dem platten Land für 5.000 Euro den Quadratmeter, wird da keiner kaufen. Also da fängt es schon an, habe ich das richtige Projektprodukt. Dann lässt sich das Ganze nicht verkaufen, also komme ich in eine Absatzkrise. Wenn ich es nicht verkaufen kann, habe ich ja trotzdem die Kosten. Die laufen weiter auf, was dann im Zuge des Ganzen ja zu einer Liquiditätskrise auch führen kann. Meine Erträge brechen weg, ich habe weiter Kosten. Und wenn man dann in der Liquiditätskrise ist, ist man irgendwann an dem Punkt, wo die Konten leer sind, es ist kein Geld mehr da, dann droht die Insolvenz. Und das kann eigentlich mit jedem Projekt zu jeder Zeit mehr oder weniger passieren. Ja, das, ob das eine Bestandsimmobilie ist, ob das ein Neubau ist. Man muss halt vorne gucken, dass die Projekte, die man macht, auch wirklich vom Markt nachgefragt werden, dass man die Objekte, die man aktuell im Bestand hat, so fit hält, dass der Markt sie auch in Zukunft abnimmt.
Wenn Sie das so schildern, dann drängt sich ja nahezu der Eindruck auf, dass viele Projektentwickler ins Blaue hinein entwickelt haben. So über den dicken Daumen, das wird schon funktionieren.
Ich glaube, dass das so ist, ja. Also das ist nicht auszuschließen. Es war ja natürlich auch marktgetrieben. Ja, wir hatten sehr niedrige Zinsen, es war sehr viel Liquidität im Markt. Und ich glaube, da fehlten an vielen Stellen einfach die Alternativen. Ja, es war sehr einfach, Geld zu bekommen zu niedrigen Zinsen. Und es hat ja auch lange gut funktioniert. Dass der extreme Zinsanstieg, könnte man sagen, man hätte damit rechnen können, aber hinterher ist man immer schlauer. Also ich glaube, viele haben einfach zu teuer eingekauft, waren zu optimistisch. Es passiert in Boomphasen, das ist normal. Ja, und ich glaube, diese Fehler passieren und man muss halt schauen, wie man heute damit umgeht.
Erinnert ein bisschen so an einen, der auch in Leipzig viel bewegt hat, aus Frankfurt kommt, Jürgen Schneider.
Ach ja, cool. Das ist ja auch 20, 25 Jahre her, glaube ich. Ne?
Ja, muss in den 90er Jahren gewesen sein.
Ja, also ich denke, es passiert immer wieder. Ja, also die Krisen, wenn es nach oben geht, das zieht auch Menschen an, die vielleicht nicht immer richtig rechnen, es auch nicht immer ganz so gut meinen mit ihren Mitmenschen und sich da auch die Taschen voll machen, wenn man das so salopp sagen darf. Aber ich glaube, das ist nicht die Mehrheit. Ja.
Die spült sie jetzt aus dem Markt, die Unseriösen?
Ich glaube, die spült es jetzt aus dem Markt. Ja.
Kann ja für den Markt durchaus auch erfrischend sein, wenn man anschließend weiß, dass man mit den Richtigen weiterarbeiten kann.
Ja, also ich glaube, Krisen sind ja auch immer Bereinigungen des Marktes. Und die braucht es auch, um eben unprofitable Projekte ja, zu beenden. Das ist in anderen Industriebereichen ist es ja auch nicht anders. Ja. Also da wirklich mit jeder Krise werden die non-performing Player dort vom Markt genommen. Ich hatte es eigentlich schon früher erwartet mit Corona, aber durch die ganzen Finanzierungsmaßnahmen und Gelder, die staatlichen, sind, glaube ich, ganz viele einfach noch über den Punkt gekommen, wo sie an ihrem Geschäftsmodell etwas hätten ändern müssen. Ne? Und das betrifft ja nicht nur die Immobilienbranche, sondern viele Branchen, die dann weitergemacht haben, weil eben noch Geld da war, obwohl es eigentlich das Geschäftsmodell schon nicht mehr tragfähig war.
Also hätte man in der Corona-Zeit oder durch die Aussetzen der Hilfsmaßnahmen durchaus schon früher mit dem Prozess beginnen können, den Markt zu bereinigen?
Ich glaube ja. Also man hat es auch gesehen, dass mit den Corona-Hilfen ganz viele Unternehmen einfach weiter subventioniert wurden, die vielleicht so gar nicht mehr auf Dauer funktioniert hätten. Die schon krank waren und die Insolvenzzahlen sind ja auch nicht massiv hochgegangen. Das war ja auch das Ziel des Ganzen. Man wollte ja stabilisieren. Es zeigt sich jetzt eben hinten raus, dass damit Geschäftsmodelle am Leben gehalten wurden, die eigentlich vielleicht gar nicht funktionieren.
Ja, kommt zur Unzeit jetzt.
Zur Unzeit. Es kumuliert sich eben alles Mögliche an Problemen und das ist, ist wie es ist. Und da muss man einfach mit umgehen und proaktiv drauf zugehen und nicht warten, dass einem das Ganze über den Kopf zusammenbricht.
Und wie machen Sie es handwerklich, dass Sie problematische Assets neu strukturieren, um sie möglichen Käufern oder Investoren wieder schmackhaft zu machen?
Also grundsätzlich gehen wir im ersten Schritt erstmal hin und verschaffen uns ein umfangreiches Bild. Was ist eigentlich mein Asset? Was hat das für Potenziale? Wo stehe ich? Das sind kaufmännische Themen wie Mietverträge, Kosten, aber eben auch die Technik, Gebäudezustand, mögliche Verunreinigung aller Art. Also wir verschaffen uns einen Überblick über die Gesamtsituation, um dann eben zu schauen, was kann man mit kleinen, vielleicht mit kleinen Maßnahmen besser machen, neu machen, oder brauchst du einen großen Griff, dass man eben einen großen Ansatz fährt und sagt, okay, ich muss hier komplett umnutzen, ich muss komplett neu vermieten, oder in manchen Fällen muss man auch sagen, es macht keinen Sinn, irgendwie noch Geld reinzustecken.
Das heißt, erstens kaufmännischer Blick drauf, dann der technische Blick drauf und dann sagen Sie Unreinheiten. So, was stimmt in der Struktur nicht oder wie beschreiben Sie Unreinheiten?
Also Unreinheiten im Sinne von, also einmal Gebäude. Ja, also es gibt viele Gebäude aus den 60er, 70ern, die einfach mit Schadstoffen verunreinigt sind, aber dann eben auch das Umfeld muss man sich anschauen, wo steht die Immobilie, gibt es da irgendwelche Themen drumherum, die vielleicht positiv oder auch negativ sind. Ja.
Also schöne Immobilie mitten im Bahnhofsviertel, direkt Nachbarschaft zur Niederstraße, wäre eine Unreinheit.
Das wäre Unreinheit ist vielleicht falsch, aber es ist ein Kriterium, was viele vielleicht stören würde, dort zu investieren. Mhm. Also wir haben auch aus der Insolvenz heraus Industrieimmobilien, Gewerbeimmobilien angeschaut, in the middle of nowhere, irgendwo auf dem platten Land, große Hallen, 100 Jahre alt, mehrere Hektar mit Maschinenbau drin. Da weiß man nicht, was da alles drin steckt. Ja. Ob der Chef vor 30 Jahren mal irgendwie ein paar Liter Öl hat versickern lassen oder was da im Boden drin ist an Chemikalien. Und das sind so Projekte, wo man dann auch drauf guckt und sich überlegen muss, macht es Sinn, da weiter Geld und Zeit zu investieren? Wenn ich da mal einen Bodenrichtwert von 15 Euro habe, ich habe da 10 Hektar verseuchtes Land, wer soll denn da investieren? Ja, also das ist im Endeffekt, muss man dann sagen, bauen einen großen Zaun drumherum und schau, dass da Gras drüber wächst. Ja. Also ich glaube, da gibt es viel Potenzial für Stranded Assets in unserer Republik und nicht jede Immobilie kann man umnutzen, neu machen oder retten. Ja, und ich glaube, da brauchst du auch einen klaren Blick und eine klare Ansage zu unterscheiden zwischen, es macht Sinn, da weiterzumachen und zu investieren oder es macht vielleicht keinen Sinn.
Das heißt, Sie gucken mit Ihrem Mandanten auch darauf, wie wirtschaftlich wird das in der Zukunft sein und stellen Modellberechnungen an, anhand derer Sie entscheiden, hopp oder top.
Genau, also das ist eigentlich der wesentliche Punkt, dass man schaut, rentiert es sich irgendwie und was muss ich tun, damit es nicht rentiert. Also ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Punkt und wenn es sich nicht rentiert, muss man entsprechende Konsequenzen auch treffen.
Das heißt zwei Wege, entweder Insolvenz oder Staruck-Verfahren?
Ja, unter anderem. Also auch in der Insolvenz muss man diese Entscheidung treffen. Also wir haben Insolvenzverwalter, für die wir arbeiten, die eben zum Beispiel eine Immobilie in ihrem Insolvenzverfahren haben. Entweder ist es zum Beispiel die Produktionsimmobilie, wo sie eben den Betrieb verkaufen und dann an der Immobilie schauen, was kann man da noch mitmachen. Oder es sind reine Immobilienfinanzierung. Und wenn sich das wirtschaftlich nicht trägt oder die Risiken auch zu hoch sind, dann sagt auch der Insolvenzverwalter, okay, ich möchte mich damit nicht beschäftigen, ich habe vielleicht hinterher nur Haftungsrisiken, ich gebe das aus der Masse frei. Das heißt also, geht aus der Insolvenz raus und wird sich mehr oder weniger in Anführungsstrichen selbst überlassen. Mhm. Das sind halt eben auch Situationen, die sind nicht schön, aber die sind eben auch teilweise unvermeidbar.
Jetzt sind Sie ja durch das, was Sie tun, ganz nah dran an möglichen Objekten, die bald auf den Markt kommen? Weil es absehbar ist, dass es den beschriebenen Weg gibt. Sind Sie dann begehrt? Also klingelt bei Ihnen ständig das Telefon, weil jemand anruft, hast du nicht ein gutes Projekt, das ich jetzt günstig in die Bücher nehmen kann?
Also ich glaube, es sind vier Schnäppchenjäger gerade unterwegs. Was ich so mitbekomme, ist, dass insbesondere jetzt auch ausländische Käufer mehr auf Deutschland gucken. Ich glaube, die Marktsicht, die man in Deutschland auf die Immobilien und unser Land hat, ist vielleicht im Ausland gar nicht so negativ, wie wir das wahrnehmen. Also da ist schon Interesse da und natürlich möchte jetzt keiner zu viel bezahlen. Ja, das ist immer die Frage, wann steige ich ein, wann ist der Preis richtig? Teilweise muss man sagen, sind die Preisvorstellungen sehr, sehr weit auseinander noch. Ja. Also wenn man nicht verkaufen muss, aber vielleicht verkaufen sollte, dann gibt es oft einfach noch einen riesen Gap zwischen Ankaufspreis und Verkaufs-, also An- und Verkaufsvorstellung. Das wird sich wahrscheinlich auch noch mit der Zeit schließen.
Das heißt, bei Ihnen steht das Telefon nicht still und da gibt es ernste Gespräche.
Es gibt genug Nachfrage. Ja. Die Frage ist halt, ob das Produkt, was wir sehen, dem entspricht, was die Käufer suchen.
Ja. Können Sie die Käufer irgendwie klassifizieren? Ist das eher Family Office? Sind das Institutionelle aus dem Ausland? Wer sieht jetzt gerade Chancen und möchte sie auch nutzen?
Also ich glaube, Chancen sehen insbesondere Investoren, die genug eigenes Geld mitbringen. Ob das jetzt das Family Office ist, was vielleicht in der Nachbarschaft eine Immobilie aufkauft, ausländische Investoren, die natürlich größere Projekte suchen. Also ich glaube, wichtig ist, dass man jetzt aktuell die Finanzierung gut gestemmt bekommt. Was wir sehen aus der Bankenlandschaft ist leider, dass die Finanzierer in weiten Teilen sehr zurückhaltend geworden sind. Der Kollege hatte vor kurzem versucht, auch eine Projektentwicklung finanziert zu bekommen. Das war eine sehr, sehr mühselige Geschichte. Man hat auch gesagt, er hätte nicht erwartet, dass es so schwierig wird. Also dass wer jetzt Cash hat und einkaufen kann, ich glaube, der ist in einer guten Position. Jeder, der jetzt vielleicht 80% Finanzierung benötigt, der wird es sehr, sehr schwierig haben.
Das heißt, diejenigen, die Liquidität haben, können die Chancen jetzt nutzen,
ich denke,
die unabhängig von Banken sind.
Ja.
Was lässt die Banken gerade so zurückhaltend sein? Sie haben ja gerade gesagt, das ist ein Phänomen, was nicht neu ist, aber sich jetzt irgendwie gerade aufdrängt.
Ja, also bis zum Beginn der Krise gab es viele Banken, die wirklich sehr, sehr umfangreich auch finanziert haben, weil eben die Zinsen günstig war, die Projekte haben sich gerechnet, also mit den niedrigen Zinsen. Und es war auch ein sehr starker Wettbewerb zwischen den Banken da. Also man hat da tatsächlich wirklich sich an manchen Punkten mit den Zinsen unterboten, war auch sehr großzügig, was die Covenants anging, die Eigenkapitaleinbringung, sodass aufgrund des doch geänderten Marktumfeldes mit sinkenden Immobilienwerten, auf der anderen Seite gestiegenen Renditeanforderungen, die Beleihungsausläufe in den Banken einfach höher werden. Und die Banken sind dadurch so ein bisschen wahrscheinlich auch vorsichtiger geworden. Die müssen sich jetzt erstmal mit dem beschäftigen, was sie in den Büchern haben. Dort auch wieder Strukturen reinbringen, Problemkredite abarbeiten, sodass sie mit dem Neugeschäft einfach zurückhaltend sind. Es will jetzt keiner irgendwie den ersten Schritt machen und zu viel Risiko nehmen. Ja. Also es gibt viele Banken, die noch finanzieren. Es ist nicht so, dass der Markt komplett tot ist. Aber wenn man jetzt als Neukunde zu einer anderen Bank geht, ist es, glaube ich, schwieriger als vielleicht noch vor 2-3 Jahren.
Das heißt, alternative Finanzierer haben auch gerade gut zu tun?
Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, ob die gerade gut zu tun haben. Die haben ja auch teilweise viel, viel Probleme in den Büchern. Also da ist die Situation vielleicht noch mal schlimmer. Und die sind ja teilweise auch teurer, sodass ich dann, wenn ich 10-12% Zinsen zahle, mein Projekt ja auch wieder nicht mehr rechnet. Also selbst wenn die Bereitschaft da wäre zu finanzieren, ist es einfach auch zu teuer. Ja. Und hinzu kommt dieses ESG-Thema, was über allen so ein bisschen schwebt. Das war ja, ich denke mal, auch bis 2022, 2023 noch wesentlich präsenter, wird jetzt gerade nach hinten geschoben. Da hat es ja auch auf der EU-Ebene Lockerungen gegeben, was das Reporting angeht. Es wird aber bleiben, denke ich, und auch die Banken sind gezwungen, Immobilien zu finanzieren, die entweder schon grün sind oder die man in Richtung grün transformieren kann. Alles andere wird es auch in Zukunft schwieriger haben.
Können Sie aus Ihrer Tätigkeit heraus ein Projekt nennen, das bei Ihnen durch die Restrukturierung gegangen ist und was wieder marktfähig ist oder vor dem Scheitern bewahrt wurde?
Es gibt verschiedene Projekte. Also meistens läuft es daraus hinaus, dass wir uns die Immobilie im Rahmen der Insolvenz auch dann anschauen, mit dem Insolvenzverwalter ein Konzept erarbeiten, soweit es möglich ist. Also da sind natürlich die Mittel begrenzt, aber dass man hingeht und zumindest Alternativen prüft, dass man mit einer Wirtschaftsförderung, mit einer Stadt spricht, was sie sich vorstellen können, dass man Investoren auch gezielt anspricht und es testet, um dann mit einem neuen Konzept auch rauszugehen. Also wir würden das im Endeffekt anentwickeln und sagen, okay, du kannst jetzt statt Shoppingcenter machst du jetzt ganz beliebt. Ich glaube, viele Hallen werden jetzt irgendwie in Self-Storage umgewandelt. Das ist jetzt auch so ein Trend, dass man das alternativ nutzt und das schon mal mitgibt. Bei vielen Projekten müssen wir leider sagen, ist es gerade schwierig, weil gar kein Bedarf da ist, weil auch die Flächen in Lagen sind, die nicht nachgefragt sind. Also ich habe unglücklicherweise viele Projekte, die gerade wirklich sehr, sehr schwer bei uns im Regal liegen und sich nicht bewegen. Aus in Sachsen-Anhalt, seit Jahren leerstehend. Ich habe eine Wasserburg, ein Schloss, Plattenbauten im Osten. Ziemlich schwierig und ich weiß nicht, ob sich dafür Investoren finden. Sie hatten nach was Erfolgreichen gefragt.
Vielfältig, aber Wasserburg,
aber, das klingt schon. Aber es ist schon, also ich bin schon erstaunt, was es an Dingen gibt. Ich denke, für alle wird es irgendwann eine Lösung geben, wenn der Preis stimmt.
Also kommt man da zusammen?
Früher oder später, ja.
Wie viel Zeit vergeht üblicherweise vom Erstkontakt, bis Sie sagen, jetzt habe ich das Mandat abgeschlossen, entweder weil es wieder positioniert ist am Markt oder neu strukturiert ist oder in der Insolvenz?
Ja, ist auch ganz unterschiedlich. Also viele Mandate bahnen sich auch über eine lange Zeit an. Das heißt also, man spricht das erste Mal, dann ist vielleicht das Problembewusstsein noch nicht so da und irgendwann nach 2, 3 Monaten oder nach 2 Jahren kommt derjenige und sagt, oh, jetzt ist doch soweit. Dann ist es in manchen Situationen dann auch leider schon zu spät. Es kann aber auch sein, dass heute einer anruft und sagt, ich brauche morgen eure Hilfe und dann legen wir los. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Manche Situationen lassen sich relativ flott klären, manches zieht sich über Jahre.
Jetzt zum Abschluss unserer Kaffeepause noch eine Frage. Welche Rolle hat KI in den letzten Monaten gespielt dabei in der Risikoanalyse? Ist das für Sie einfacher geworden? Mhm. Haben Sie jetzt KI-gestützte Risikoanalyse-Tools?
Nein, habe ich nicht. Also vieles läuft im Endeffekt erstmal darauf hinaus, die Informationen zu bekommen. Wir kommen oft in Situationen, wo einfach keine Daten da sind, ja, wo der Kunde nicht weiß, wo oben und unten ist, wie die Zahlen sind, da nutzt mir auch eine KI nichts. Also das ist viel Aufräumarbeit, Transparenz zu schaffen, wieder zu wissen, wo ich überhaupt stehe. Ich glaube, KI wird in Zukunft hilfreich sein, aber viele Dinge müssen leider einfach noch so basismäßig aufgearbeitet werden, dass wir da noch weit entfernt sind.
Frau Mertig, als Expertin für Finanzierung, die letzte Frage. Womit rechnen Sie bezüglich der Leitzinsen?
Oh, schwierige Frage. Ich gebe eigentlich keine Prognosen mehr ab. Aber ich vermute mal, wir werden uns wahrscheinlich seitwärts bewegen. Wenn die Inflation jetzt nicht massiv ansteigen sollte, gibt es eigentlich keinen Grund, warum es niedriger werden sollte in Zukunft.